Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und ich habe jetzt mittlerweile einen alten Bekannten da, nämlich den Frank. Und wir haben uns mal beide zur Aufgabe gemacht, worüber wollen wir reden? Und oft reden wir hier über die großen Konzerne und sagen, wie es bei Adidas ist, wie es bei Vattenfall ist, aber auch bei Böhringer Ingelheim. Jetzt haben wir mal gesagt, oh, wir hätten auch eine kleinere Gruppe. Wir hätten nämlich etwas, was gar nicht so bekannt ist, aber riesen Impact hat in Deutschland, wenn man sich damit beschäftigt. Nämlich, wir gehen mal auf die Max-Eicher-Gruppe. Und dadurch, dass wir ja jetzt schon den Namen dort sagen, wissen wir, das war sehr lange Inhaber geführt, ist jetzt in eine Stiftung übergegangen und wie die jetzt Unternehmenssteuerung und auch Planung machen, welche Tools die einsetzen und welche Lösungen sie haben, da hat Frank gesagt, das ist eine spannende Geschichte, das würde ich gerne teilen, da würde ich erzählen und deswegen sage ich herzlich willkommen im Podcast, Frank, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo Andreas, freut mich und ja, wir haben ja jetzt schon, ich glaube, den dritten Podcast, den wir hier zusammen, wir beides zusammen machen. Und ich finde eigentlich immer ganz interessant, wenn man mal weg von der Theorie oder von dem großen Big Picture mal davon erzählt, wie es denn in der Praxis tatsächlich aussieht. Und da haben wir jetzt eine spannendes Unternehmen, die Max-Eicher-Gruppe. Und da würde ich gerne etwas zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind, dort ein Projekt zu machen, um wen es eigentlich geht. Denn ich glaube, das ist so außerhalb von Bayern vielleicht nicht so bekannt. Aber da können wir ja gleich mal direkt einsteigen.
Ja, sehr gerne. Also wer Max Eicher nicht kennt, das ist jetzt ein älterer Herr, der wirklich sehr viel Lebenserfahrung hat. Eine große Gruppe in allen möglichen. Also viele werden ihn wahrscheinlich kennen durch Stahl. Das ist so ein bisschen das Muttergeschäft. Und dann kam der Bau, Immobilien und was die alles dazu ist, weißt du alles viel, viel besser. Und heute, wenn ich das richtig gesehen habe, wird es halt auch von der Stiftung geleitet. Und das kennen wir immer. Unternehmen, die so geleitet werden, haben auch besondere Herausforderungen, haben besonderes Reporting und müssen halt ganz anders agieren als klassisch, wie wir es so kennen aus den Unternehmen, die wir sonst hier haben. Erzähl mal ein bisschen, wie kam denn der Kontakt zustande? Kennst du ihn denn persönlich? Was gibt es so zu berichten erstmal zum Einstieg?
Ja, also ich sag mal ganz kurz, wie der Kontakt zustande kam. Wir sind ja, ich glaube, 25 Jahre lang Partner von Cubeware gewesen und Cubeware ist ja durch viele Hände gegangen, damals vom Hermann Hebben gegründet und dann an indische Investoren verkauft worden, dort in der Familie weitergereicht worden und irgendwann an Insight verkauft worden. Auf jeden Fall kam Cubeware auf uns zu und sagte, wir haben hier einen Kunden, die Max-Eicher-Gruppe, und die brauchen eine monatliche Konsolidierung. Und diese Monatskonsolidierung, das war jetzt auch nicht das Geschäft von Cubeware, ist auch kein technisches Thema, war wirklich ein fachliches Thema, aber natürlich auf der Basis, auf der Datenbasis, die uns da zur Verfügung stand. Und hab ich gesagt, ja, mache ich gerne. Konsolidierung mache ich schon sehr, sehr lange, Konzernkonsolidierung. Und hab dann gesagt, okay, ich schaue mir das einfach mal an. Und habe mich dort vorgestellt, wir kamen zusammen, kamen auch ganz gut miteinander klar, mich zwei Tage lang eingeschlossen und versucht, die Daten zu verstehen und zu analysieren. Und da sind ein paar Dinge aufgefallen, die schon nicht ganz einfach zu lösen waren. Ein paar Dinge, die nicht so ganz plausibel waren. Und dann kamen wir in den tieferen Kontakt, auch mit den beiden CFOs. Das war zum Beispiel die erste Überraschung, dass ein Konzern zwei CFOs hatte. Und zwar einmal den CFO der gesamten Gruppe, der auch insbesondere Stahl verantwortete. Der war relativ neu dazugekommen, ich glaube 2 Jahre zu dem Zeitpunkt da. Und dann den alten CFO, der sich um die ganzen Familien GmbHs auch kümmerte. Und der noch so ein Urgestein war. Ja, und ich habe mich dann auch mit dem Unternehmen etwas mehr befasst und durfte dann auch den Max Eicher persönlich kennenlernen, der ja mittlerweile 92 Jahre alt ist und immer noch sehr aktiv im Unternehmen ist. Er wohnt direkt neben der Zentrale mit seinem Privathaus und ist dort regelmäßig. Und Das Schöne an so einem Familienunternehmen ist ja diese persönliche Beziehung. Das heißt, ich glaube, es war sein 89. Geburtstag. Dann hat er den dort gefeiert und alle, die dort waren, haben was ausgegeben bekommen in der Küche, ja, und mit ihm und dann seiner Frau ein Pläuschen gehalten, sich ausgetauscht und also immer ein reges Interesse, auch was meine Person dann angeht, aha, wer sind Sie denn, neues Gesicht, kennen Sie gar nicht und ja, also keine Berührungsängste und das, obwohl das Unternehmen knapp 1 Milliarde Umsatz macht und er auch wirklich große Bauprojekte begleitet, damals die Max-Hütte gekauft hat, die damals ein Politikum war in Bayern. Zu der Gruppe gehören heute noch die Lech-Stahlwerke und die Anna-Hütte, große Stahlwerke. Und auch sehr interessant, wenn man sich mit dem Modell beschäftigt. Dort wird der Stahl 100% aus Schrott produziert. Und dieser Schrott wird über Elektroschmelze geschmolzen. Das ist auch so ein Thema, was natürlich gerade aktuell nicht ganz einfach ist. Ja, einmal die hohen Energiepreise, die diese Elektroschmelze natürlich sehr teuer machen. Dann auf der anderen Seite die Tatsache, dass es sehr viel Gewindebau und Betonstahl ist, was sie produzieren. Mit der Baukrise ist dann der Absatzmarkt natürlich auch eingeschränkt. Das heißt, das ist schon ein schwieriges Metier und Umfeld, in dem sich die Max-Eicher-Gruppe dort beweisen muss. Und deswegen sind die Zahlen auch so wichtig, ja, dass wir dort immer einen genauen Blick haben auf das, was passiert. Kurzfristige Cashflows, kurzfristige Liquiditätsvorschauen, ist besonders wichtig.
Ja, jetzt und, hast du das schon wieder, ja, das ist spannend gesagt, will ich einmal einhaken. Ne? Wir sehen schon mal, das ist ja ein Riesenfeld dort. So. Mhm. Und deine Beratungskompetenz und auch die, die du als DNA in deiner Firma hast, war ja, wir müssen erstmal verstehen, was der Kunde macht. Ich finde es ganz spannend, wenn ich mich mit dir rede, ist es immer so, wir reden erstmal über Business Impact. Wir reden erstmal darüber, wie verdienen die ihr Geld, welche Herausforderungen haben die. Wir haben jetzt überhaupt noch nicht über Daten gesprochen. Wir haben überhaupt noch nicht über Tools gesprochen. Das finde ich mal spannend. Und dann auch dieser Hands-on-Ansatz, wie, ja, wir haben nicht eine monatelange Ist-Analyse mit PowerPoints gemacht, wo wir Leuten erklärt haben, wie angeblich ihr Geschäft funktioniert. Nein, wir haben uns damals 2 Tage eingeschlossen und versucht, tiefes Verständnis. Das will ich nochmal rausstellen, weil das ist immer so spannend, wenn man hört, du kommst immer so ins Schwärmen von deinen Kunden, als wär's dein eigener Laden. So, also wenn ich jetzt immer so erzähle, ja, wir waren damals mal 30 Mitarbeiter, jetzt sind wir halt nur noch 8 und so und solche Sachen. Das finde ich so spannend, wie du dich identifizierst mit dem Kunden, das zum einen, aber jetzt nochmal zurück, es ist halt wirklich, wir reden dort über ein Riesenfeld mit einer Riesenkomplexität, mit, wir haben Politik, wir haben Einflüsse von außen, Rohstoffpreise, wir haben Energiekosten, wir haben alles Mögliche da und die denken, sie müssen noch immer mehr machen, ne?
Ja, also von der Persönlichkeit her ist Max Eicher jemand, der auch eben eine lokale Bedeutung hat. Also die Incel-Sporthalle, ich weiß, wenn du mal Eisschnelllauf bei den Olympischen Spielen geschaut hast, ja, das Leistungszentrum ist in Incel und die Eissporthalle heißt Max Eicher Eissporthalle. Ja, also er ist in der Region, sitzt liegt in Freilassing, also im Berchtesgadener Land und Umland ist er eine Größe. Und es kommt dann auch natürlich der Ministerpräsident schon mal, wenn irgendwas ansteht. Und daraus entsteht auch eine Verantwortung, die so Richtung Corporate Social Responsibility geht. Insofern hat er viel auch investiert in Freizeiteinrichtungen, in Bildungseinrichtungen, die das Ganze abrunden. Im Prinzip ist es aber auch so eine Wertschöpfungskette. Ja, wenn du überlegst, er produziert Stahl und somit auch Betonstahl, Armierungen, die wiederum Einsatz findet in seinen Immobilienprojekten und Bauprojekten. Diese Bauprojekte umfassen dann eben auch öffentliche Aufträge. Dann werden dort Bildungszentren gebaut, Kindergärten gebaut, etc. Dann kommt schon mal eine Predigtstuhlbahn dazu, also eine Seilbahn, die irgendwie übernommen werden muss. Und das wird dann alles integriert und muss natürlich dann auch wieder ein bisschen sortiert werden, ja, weil die sind alle schon sehr unterschiedlich, auch in den Steuerungsgrößen, auch in der Finanzierung etc. Und insofern ist ein Komplex auch die Fokussierung auf die Kernkompetenz Stahl. Gibt es dann die Stahl AG als Teilkonzern und diese unterschiedlichen Konsolidierungskreise, die dann notwendig sind, also wenn ich dann Teilkonzerne habe, die ich dann später wieder aufkonsolidieren muss, das war immer so ein spannendes Thema in dem Umfeld. Und ja, als wir das Thema dann mit der monatlichen Konsolidierung gelöst haben, vielleicht können wir dann auch ein bisschen auf die Technik eingehen, dann kam eben das Thema, wir haben auch Probleme mit unserer Unternehmensplanung. Ja. Die Planungsanwendung, die wir jetzt hier haben, die läuft nicht so rund. Und ob wir da nicht auch Vorschläge und Ideen haben. Und die haben wir dann auch mit eingebracht. Vielleicht, wenn du es schon angesprochen hast, ja, ich interessiere mich primär natürlich für die Unternehmen, bin aber auch der Ansicht, dass ja jede Datenwelt ist ja immer nur ein Modell des Unternehmens. Ja, du versuchst ja die Realwelt bestmöglich abzubilden über irgendwelche Datenformate und Strukturen. Und wenn du Profit Center hast, wenn du Legal Entities hast, ja, dann bilden die in ihrer GUV-Bilanz halt auch nur eine Sicht der Realität dar. Wenn du dann auf Probleme stößt, dann musst du erstmal überhaupt den realen Fall verstehen und wie hat man versucht, diesen realen Fall abzubilden. Ja, und dann stößt du manchmal auf Modellierungsprobleme oder vielleicht auch Fehlinterpretationen. Und deswegen ist die Realwelt für mich immer die entscheidende, weil das ist auch das, was die Leute verstehen. Die Daten werden oftmals nicht so verstanden. Ne? Und wenn du mit denen sprechen möchtest, wo das auseinanderläuft, solltest du bestmöglichst eben beide Sichten nachvollziehen können.
Ja, mir fällt dazu immer ein, wenn Leute auf Bildschirme gucken, das ist ja schon länger bekannt, im Sinne von Plato hat ja in seinem Höhlengleichnis schon beschrieben, dass die Leute nur Schatten von dem Feuer sehen, die Gefangenen, und können es gar nicht ertragen, die Wahrheit als solches zu sehen. Deswegen bin ich ja auch immer der Meinung, dass Consultants halt auch mindestens ein paar Mal vor Ort sein müssen, um die DNA eines Unternehmens, ein Gespür dafür zu kriegen, wie es funktioniert. Oder auch gerne mal dort, wo produziert wird. Also immer, als ich meine aktiven Zeit unterwegs war, habe ich immer gesagt, darf ich auch mal in eine Produktionsstätte? Können wir uns das mal gemeinsam angucken? Das ist jetzt nicht der größte und keine größte Aha-Moment, aber man versteht besser, über was reporten wir danach eigentlich. Was haben wir denn in unseren Berichten stehen? Wen betrifft das? Und dann ist es schon ein Unterschied, ob jemand auf der Fläche steht und muss auf ein Dashboard gucken und auf Zahlen gucken oder jemand im Controlling sitzt. Und da muss ich irgendein Verständnis haben. Wenn ich nur von außen, dann sehe ich immer so eine Scheinrealität. Ich muss schon versuchen, näher daran zu kommen. Kann ich nur verstärken. Absolut.
Absolut, ja. Und wenn du schon Platon ansprichst, Platon hatte ja auch die Vorstellung, dass jedem Objekt eine Idee innewohnt, ja, also dass im Prinzip wir zwar verschiedene Ausprägungen haben, aber der Kern, die Idee des Objektes, die steht fest. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil wir mit unseren Datenstrukturen, Konzepten eigentlich versuchen, diese Idee abzubilden und herauszuarbeiten. Übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der künstlichen Intelligenz mit den neuronalen Netzen, die ja im Prinzip auch ein Muster, ein Idealmuster bilden und dann trotzdem verschiedene Varianten auch wieder auf diese Ursprungsidee zurückführen können. Ja, auf jeden Fall, was wir dort vorgefunden haben, war einmal das Kubeware Cockpit und den Kubeware Importer. Das sind so einmal ein Frontend und einmal eine Art ETL-Werkzeug. Und die Datenbank dahinter war IBM Planning Analytics, also TM1. Ja. Wie du vielleicht schon aus den anderen Podcasts und der Hörer vielleicht auch schon mitbekommen hat, eine Datenbank, die wir sehr gut kennen, die ich sehr schätze. Und ja, mit den dort vorgefundenen Installationen und Modellierungsansätzen da musste ich sagen, war es kein Wunder, dass der Planungsprozess Schwierigkeiten machte. Und zwar ist das wirklich spannend zu sehen, wenn die Datenbank suggeriert, dass man relativ einfach modellieren kann. Das geht auch. Ja, man macht Dimensionen. Man sagt, okay, so die Gesellschaften müssen in der Dimension angelegt werden. Dann haben wir noch die Sparten. Dann haben wir eine GUV-Struktur. Das geht alles relativ einfach. Aber wenn ich dann automatische Berechnungen vornehmen möchte, dann gab es dort eine Rule-Struktur, die jedes Jahr ergänzt wurde, weil die Rules waren alle hart auf Jahre kodiert. Dann hat man das Konzept der Feeder nicht richtig verstanden und hat dann den ganzen EQ ohne Feeder rechnen lassen. Das ist eine spezielle Logik innerhalb von TM1, was das Ganze aber extrem langsam macht. Führte dazu, dass die Beladung auch extrem langsam war, weil nämlich mit jedem Datensatz, der geladen wurde, alle Rules wieder neu gerechnet wurden und das zog sich. Und so gab es einige Punkte, wo man gesagt hat, okay, da müssen wir entweder erstmal aufräumen oder wir machen einen radikal neuen Ansatz. Und zu dem Punkt sind wir dann gekommen. Wir haben dann gesagt, für eure Art der Planung, die ihr jetzt habt, die ist sehr, sehr standardisierbar. Also eine integrierte Unternehmensplanung mit besonderem Fokus auf den Cashflow, aber eben den konsolidierten Konzern-Cashflow. Das heißt, wir müssten jede Legal Entity einzeln planen. Wir haben eine GUV-Planung, eine Bilanzplanung und leiten daraus den Cashflow ab. Das, was wir seit, weiß ich nicht, 3 Jahrzehnten machen. So, und dann habe ich vorgeschlagen, dafür auch eine Standardlösung einzusetzen. Und diese Standardlösung, die kommt von unserem Partner Vertivity. Vertivity ist ein kleiner Softwarehersteller, die Anwendung oder heißt Apollo. Und die setzt auch auf TM1 auf, ne? Also auch auf Planning Analytics, wie es ja heute heißt. Bietet aber eben vorgefertigten Content, eine Benutzeroberfläche, webbasiert, und ist relativ einfach zu administrieren, die Oberfläche. So. Und das schien mir zu dem Zeitpunkt für Max Eicher die richtige Lösung. Wir haben es auch präsentiert. Es kam sehr gut an. Und dann haben wir relativ schnell mit dem Projekt begonnen. Und da gab es jetzt eine ganze Reihe von Herausforderungen. Also weniger technisch, ja, sondern mehr auch kulturell, politisch, weil es ein sehr heterogener Konzern war und wir dort auch große Teilkonzerne und Gesellschaften hatten, die zum Beispiel eine andere Planungslogik bevorzugt haben, ein anderes Planungstool, die dann auch nicht unbedingt die Daten darin erfassen wollten, die Uploads vornehmen wollten. Also es gab durchaus Strömungen gegen die Anwender und es gab vehemente Befürworter. Und das ist eigentlich das, was so ein Projekt richtig spannend macht. Ja, also du hast auf der einen Seite ein Werkzeug und das Werkzeug kann gemocht werden oder nicht gemocht werden. Und jeder ist da unterschiedlich, ist da individuell. Und was unsere Erfahrung gezeigt hat, war Folgendes. Wenn du so eine integrierte Unternehmensplanung aufsetzt, dann ist eigentlich eine der Hauptherausforderungen, dass in der Regel Plan-Controller, du hast es aber hier mit Rechnungswesensinformationen zu tun. Sprich, du musst ziemlich genau wissen, was für Auswirkungen auf die Bilanz hat das. Wir haben also jetzt hier eine integrierte Planung. Ich trage Werte ein in die GUV und bekomme automatisch über Zahlungziellogiken meine Forderungsverbindlichkeiten, Veränderungen in der Bilanz dargestellt und ausgerechnet. Wenn du bislang gewohnt warst, diese Werte manuell einzugeben, und zwar als Endbestand, ja, und nicht als Veränderung, dann musst du diesen ganzen Mechanismus erstmal verstehen. Der Vorteil ist, dass das automatisch immer abgestimmt ist und richtig rechnet. Der Nachteil ist, du nimmst den Leuten die Freiheitsgrade. Auch den Freiheitsgrad, Fehler zu machen. Und das war sehr ungewöhnlich für einige der Planer. Und wir hatten einen Vorteil. Wir haben einen sehr, sehr kompetenten Mitarbeiter bei einer der Tochtergesellschaften gehabt. Einer der brillantesten Köpfe, die ich so in diesem Planungsszenario dann bislang kennengelernt habe, weil er hat blitzschnell sofort verstanden, wo muss was gemacht werden, damit der Wert XY rauskommt. Der hatte also diese Logik so verinnerlicht, dass das jemand war, der auch Einfluss hatte und der dann als Meinungsführer gesagt hat, wenn der das abgenickt hat und hat gesagt, nee, das ist richtig, dann haben die anderen das auch akzeptiert. Und das gab ein bisschen Rückenwind. Nichtsdestotrotz, vom Projektablauf her, war es so, als wir das System live geschaltet haben, war es eigentlich noch nicht ganz fertig. Das heißt, Operation am offenen Herzen, Datenübernahme kritisch, weil die Datenbasis teilweise nicht richtig sauber übernommen wurde. Wir hatten also ETL-Prozesse aus Navision, wir haben manuelle Eingaben gehabt, wir hatten unterschiedliche Stände, was jetzt Währungen angab. Das heißt, manche Gesellschaften haben in lokaler Währung gemeldet, manche in Konzernwährung. Also da gab es einige Probleme. Es gab ein paar Themen, die nicht bereinigt wurden, die dann immer in einem separaten Step bereinigt werden, wurden manuell, und man musste immer entscheiden, welchen Datenstand nehmen wir denn jetzt eigentlich als Aufsatzpunkt. Das war eine der Herausforderungen. Und die andere spannende Aufgabe auch für mich war, dass wir zweimal pro Woche eine Q&A-Session gemacht haben. Weil das alles für alle etwas Neues war, das Vorgehen und so weiter und so fort, haben wir dann also einmal vormittags auf Deutsch und nachmittags auf Englisch für die internationalen Gesellschaften Q&A-Sessions gemacht, und dort konnten dann Fragen gestellt werden. Und das ist schon spannend. Also spannender noch als jetzt hier der Podcast, weil du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Und da kommt dann Unmut hoch, da kommen Fragen hoch. Also da werden Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Und ich muss sagen, das war so ein bisschen immer der heiße Stuhl, und war aber sehr erfolgreich und kann ich auch nur empfehlen, wenn man solche komplexe Vorhaben hat, immer in die Kommunikation gehen. Das Schlechteste, was man machen kann, ist aus der Kommunikation rausgehen, ein anonymes E-Mail-Postfach bereitstellen, sondern wenn man eine solche erstmalige Situation hat, die Leute sind neugierig, die wollen in der Regel das Thema Planung vom Tisch kriegen, ja, und sind dankbar für ein Sounding Board, wo man irgendwie Rückmeldung geben kann. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja.
Hm? Wie mache ich das genau? Also pass mal auf, mir ist mal Folgendes passiert. Ich war mal bei einem schwäbischen Mittelständler, und unser Business beruht ja eigentlich immer so auf Konzernen. Die sind so eine gewisse Art und Weise, wenn man da konzeptional um die Ecke kommt mit Folien etc., sind es Konzerne gewohnt. Meistens alles auf Englisch. Das ist so ein Sprech. Da war ich beim Vertriebstermin bei diesem schwäbischen Mittelständler und habe meinen Schwaben, meinen Berufskollegen hier, habe ich vertreten, weil er krank war, und bin ich da hingefahren. Und habe dort geredet und habe erzählt, hey, ich bin Keynote-Speaker, ich habe einen Podcast, ich kenne mich voll gut aus, ich bin hier so ein hammergeiler Typ, ich habe Bücher geschrieben und so weiter. Da haben die mich da erzählen lassen und sagen zu mir, ja, Herr Wiener, das ist ja alles ganz schön, aber haben Sie jemals in Ihrem Leben schon mal gearbeitet? Es hat ehrlich gesagt tief getroffen bis heute. Und jetzt unterstelle ich mal bei dieser Max-Eicher-Gruppe, ich will Ihnen nicht das Konzeptionelle abschrecken, aber auch was du so erzählst, man muss da auch immer mal anfangen, man muss da auch mal liefern. Das ist eher eine Mentalität des deutschen Mittelstands, den ja auch Deutschland stark macht, dort, wo du einen starken Exporter hast, wo richtig das zur Sache geht. Und da wird dann auch mal gesagt, jetzt müssen wir auch schnell mal Entscheidungen treffen. Und wie kriegst du da den Grad in diesen Q&A-Sessions hin? Ich arbeite jetzt ein bisschen mit Stereotypen, ne? Aber Wie kriegst du es hin zwischen konzeptionell, ihr müsst das Big Picture verstehen und was wir hier vorhaben und was wir langfristig schieben wollen und gleichzeitig, ja, ich höre deine Probleme in deiner Abteilung mit deinen Sachen und das, was wir jetzt schnell auf die Straße kriegen müssen mit dem klassischen Argument, ja, aber sorry Frank, das hätte ich ja auch kurz in Excel gemacht. Wie hast du das hingekriegt?
Also, ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwann, dass einer der wichtigsten Punkte ist ja immer zuhören. Mhm. Und nicht, ich meine, wir haben viel gesehen, viel gemacht, ja, wir halten uns, wie du sagst, sowieso für schlau und so weiter und so fort, aber aus der Senderposition rausgehen und einfach empfangen, zuhören, verstehen, was der andere dort machen möchte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Baugesellschaft hatte, die dort Projekte hatte und sagt, ja, wie soll ich die Investitionsplanung jetzt machen? Weil wir haben verschiedene Teilabschnitte. Dann hörst du dir das an und sagst, okay, und ja, und was ist die Herausforderung? Aha, okay. Ja, dann leg einfach 3 Investitionsprojekte an. Das ist zwar eins, das können wir nachher zusammenfassen, aber für das, was du jetzt machen willst, nimmst du einfach jetzt Teilprojekt 1, Teilprojekt 2 und nimmst sie als separate Investitionsobjekte, dann kriegst du das Ganze gut abgebildet. Ne? Oder wenn wir hier die Absatz-Umsatzplanung haben und da soll dann auf Materialebene geplant werden, ja, auf Produktebene, dann ist es natürlich was völlig anderes, ob du jetzt eine Immobiliengesellschaft hast oder eine Freizeitanlage oder eine Bildungseinrichtung oder du produzierst Stahl in welcher Form auch immer. So, und dann musst du dich mit der Materie beschäftigen, ja, weil die Anforderungen sind völlig andere. Und dann ist es natürlich gut, wenn du schon viel Erfahrung hast, du kannst schon mal berichten. Wir haben Projekte für TUI gemacht, für andere Sachen, also das ganze Event- und Freizeitthema können wir. Ich habe eines meiner Lieblingsprojekte war mal bei den Stahlwerke Bremen, der integrierte Hütte mit Erzanlieferung, Hochofen bis hin zur Kaltwalzanlage und Verzinkerei. Ich durfte das alles schon mal sehen. Und wenn man dann darüber spricht, ja, auch wenn es jetzt hier kein Flachstahl war, aber die Leute hören raus, dass du nicht ganz fremd bist, ja, und dass du ein offenes Ohr hast und darauf eingehen kannst. Ich glaube, das ist eigentlich entscheidend. Ja.
Jetzt gibt es ja wahrscheinlich viele Unternehmen in Deutschland, die es jetzt gerade hören und vor ähnlichen Problemen stehen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit so einem Auto, ne, das ist das Frank Henrichs und Partnerauto, die könnten wir da jetzt sein, da ist so ein großes Schild, machen wir da dran und fahren bei denen auf den Hof und möchten denen jetzt eine Empfehlung geben, wie denn so integrierte Unternehmensplanung funktioniert, wenn man halt so ein Mittelständler ist, der ist gar kein Mittelständler, ist eine ganze Gruppe, aber du weißt, was ich meine, wir sind hier nicht in Konzernstrukturen, man kann schon noch mit den Verantwortlichen reden. Und was würdest du da so auf dieses Schild bei diesem Bus, was würdest du da so raufschreiben, um denen zu sagen, das müsst ihr machen? Das ist das Allerwichtigste, daran müsst ihr denken.
Ja, ich muss da immer wieder an unser Vorgehensmodell rangehen, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich muss wissen, wonach steuern die? Was ist eigentlich bei denen der entscheidende Punkt? Wir haben gerade ein schönes Projekt gewonnen und da saß ich letzte Woche mit dem CFO zusammen und habe mit ihm auch darüber gesprochen, über das Thema Cashflow und wie wichtig die Cashflow-Planung ist. Und ich sage, ja, was genau? Ja, also braucht ihr einen 13-Wochen-Forecast, direkte Liquiditätsrechnung oder sagt er, wir haben 300 Millionen Cash, also wir haben jetzt keine Zahlungsschwierigkeiten. Wir müssen trotzdem wissen, wohin das Geld fließt und woher es kommt. Aber ich brauche jetzt keinen 13 Wochen Cash-Liquiditätsplan, weil um kurzfristige Verbindlichkeiten bezahlen zu können oder ähnliches. Ja? Also wichtig ist zu verstehen, was möchte das Unternehmen steuern und worauf achtet es? Ist es das Working Capital? Ist es die Liquidität? Oder ist es irgendwo die Rentabilität, Profitabilität in einem Unternehmen? Ist es der Investor Relations Ansatz zu sagen, hey, ich brauche eine gute Story, weil ich habe eine riesige Investition vor mir, ich muss eine Wandelanleihe rausgeben und ähnliches, ja, aufwendige Finanzierung, dazu brauche ich eine Story. Und also zu hören, was ist eigentlich für das Management im Moment entscheidend? Und dann das System darauf ausrichten, sondern keine 0815 zu sagen, hey, hier, gebt mir euer P&L, gebt mir eure Bilanz, ich mache da euch, ihr könnt das jetzt planen auf 3, 4, 5, 10 Jahre und aus die Maus. Das ist nicht das, wo ich sage, da steckt eigentlich das Potenzial drin, weil es kostet ja auch Geld, so ein Projekt. Und wir sind nicht damit glücklich, wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben aus einer schwurbeligen Excel-Planung jetzt eine sortierte TM1-Planung gemacht. Ja, das ist nicht das, wo ich sage, da steckt so richtig viel Mehrwert drin, sondern wir haben euch jetzt in die Lage versetzt, verschiedene Szenarien zu rechnen, eure Werttreiber zu identifizieren, mal zu simulieren, was bedeutet das, wenn sich das hier ändert, ja, wenn die Energiepreise steigen, wenn die Kunden wegfallen, ja, was macht das auch für euren Cashflow aus und was macht das für eure Zahlungsfähigkeit oder Bilanz aus. Ja, das sind die Dinge, wo ich sage, mehr Verständnis über Auswirkungen, über Hebeleffekte zu erzielen. So würde ich anfangen.
Ja, ich glaube, je technischer unsere Welt wird, umso menschlicher müssen wir sie gestalten. Und das genau in diese Fragestellung, die du ja alle erwähnst, weil die Entscheidung, auf was ich jetzt setze, das hast du ja gerade angespielt, das muss dann schon noch der Mensch treffen. Das muss jedes Unternehmen für sich treffen. Und das ist ja auch die Individualisierung. Auch wenn wir mit Apollo auf Standardlösungen, die ja schon mal Vorschläge geben, ja auch aufsetzen können. Das nehme ich so ein bisschen mit. Das muss gar kein Widerspruch sein, sondern macht dir doch mal die Arbeit leichter, aber gleichzeitig darf ein Tool nämlich nicht dein Unternehmen leiten, sondern das muss am Ende noch immer du machen. So, und wenn ihr dann einen starken Partner braucht, ich glaube, das brauche ich hier nicht erwähnen, das habt ihr jetzt gerade hier auch mitbekommen, ne? Frank kann man auch mal so erreichen, sonst gibt es auch ganz viele Leute in seinem Team, guckt da auch gerne mal, findet ihr bei LinkedIn, geht gerne mal auf die Webseite, habe ich euch logischerweise ja verlinkt und wie das jetzt aber gute alte Tradition in diesem Podcast ist. Und die wollen wir ja auch nicht brechen. Ne? Also Frank, du darfst jetzt alles sagen, was du möchtest. Nur nicht vielen Dank für die Einladung. Du darfst hemmungslose Werbung machen. Du darfst was Privates erzählen. Du darfst gerne nochmal in die Philosophie, ist auch eine Neuerung, ich glaube, das habe ich noch nicht geschafft in diesen 5 Jahren Podcast, abschweifen, wie du es auch gerne möchtest. Es sei dir überlassen. Ich sag lieben Dank, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht und lieben Dank für die offenen und klaren Insights. Das ist nicht selbstverständlich, dass sie hier öffentlich preisgegeben werden. Deswegen lieben Dank, können viele Leute bestimmt Best Practices rausziehen.
Ja, erstmal danke Andreas trotzdem. Das macht noch wirklich Spaß. Ich möchte eine Sache erwähnen, die an der ich gerade arbeite. Und zwar ist das Manuskript für mein Buch Haus der Unternehmenssteuerung soweit fertig. Und ich denke mal, dass wir das spätestens bis September fertig bekommen. Und dort findet der Leser alle Ideen, Erfahrungen der letzten 30 Jahre, die ich zusammengetragen habe. Was macht eigentlich Unternehmenssteuerung aus? Welche Felder muss man beachten? Von Compliance über Governance, über die Strategie, strategische Erfolgsposition, über die interne Organisation. Und wie das alles zusammenfließt, um am Ende den Unternehmenswert zu erhöhen. Darauf möchte ich ganz gerne schon mal hinweisen, dass da was kommen wird. Und das macht dermaßen viel Spaß, da die Dinge zusammenzutragen. Und ich habe dazu auch tatsächlich Cloud verwendet, Cloud Cowork, was mir hier als Lektorat, Rechercheur und so weiter zur Seite stand. Und das hat schon was Mystisches, wenn man mit der KI spricht, wie mit einem Assistenz der Geschäftsführer und sich richtig austauscht und dann denkt, ja, ich hatte doch da mal das und das gelesen, kannst du da mal nachschauen? Und ja, das passt ganz gut, das passt so eigentlich, das müsste die und die Studie gewesen sein. Und dann kriegst du diese Studie und sagst, hey, genau, das war's. Ja. Also das, allein der Prozess ist irre. Ja. Und ich glaube, das Ergebnis ist ganz interessant geworden. Und ich hoffe, dass da der eine oder andere sich für interessieren wird.
Gut, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unten, tragt euch in unseren Newsletter ein, da kriegt ihr es auch mit, da werde ich euch informieren. Und das zweite ist, Frank, du kommst natürlich, wenn das Buch veröffentlicht wird, reden wir drüber. Das heißt, mit dir gehen 30 Jahre Wissen, müssen wir drüber reden und das neu mit KI-Mitteln auch nochmal angereichert und Dinge gemacht. Den Prozess will ich natürlich unbedingt hier erfahren. Also insofern habe ich dir zwar jetzt die letzten Worte geklaut, aber kann ich schon mal ankündigen, das machen wir auf jeden Fall. In dem Sinne, ich sag tschüss.
Tschüss.